predige über Hebräer Kapitel 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe mit dem Blut eines ewigen Bundes von den Toten wiedergebracht hat, unseren Herrn Jesus, möge euch tüchtig machen, in allem Guten seinen Willen zu tun und in uns schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Ich lese das Gleiche noch einmal vor, Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe mit dem Blut eines ewigen Bundes von den Toten wiedergebracht hat, unseren Herrn Jesus, möge euch tüchtig machen, in allem Guten seinen Willen zu tun und in uns schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Es ist die Rede von dem Gott des Friedens. Und es ist gut, sich so etwas friedliche Bilder auch einmal vor Augen zu malen. Hier ist die Rede von einem Hirten und den Schafen. Manchmal erlebt man das in Obertshausen, dass so auf einer Wiese Schafe sind. Und wenn dann auch so kleine Schafe dabei sind, die bei ihrer Mutter trinken, ist das ein ausgesprochenes Bild des Friedens und der Bewahrung und der Ruhe. Und daneben ist ein Hirte, der auf sie aufpasst, dass alles in Ordnung geht. Und Jesus wird als solch ein Hirte bezeichnet. Jeder Christ ist sozusagen ein geliebtes Schaf Gottes. Wenn wir natürlich fragen, wieso das Wort Schaf unter uns verwendet wird, mit welchen Bezeichnungen, dann gewöhnlich nicht mit dem Wort geliebt, sondern dummes Schaf oder irgend so etwas weniger Schönes. Weil diese Schafe ja nicht nur ein Bild des Friedens darstellen, sondern manchmal auch ein bisschen unbeholfen wirken können. Zumindest wenn irgendwelche Gefahren kommen. Wenn so ein kleiner Hund kommt, der ihnen gar nichts tun kann, kann es sein, dass so eine ganze Herde auseinanderrennt. Hilflos, bis der Hirte sie dann wieder gesammelt hat. In der Bibel steht eine sehr harte Definition von Sünde in Beziehung auf Schafe und Menschen. In Jesaja 53 heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Das ist eine der besten Definitionen für Sünde. Jeder sieht auf seinen Weg. Das ist etwas, was man heute am deutlichsten beobachten kann in der Gesellschaft, schon in vielen Familien. Jeder sieht auf seinen Weg. Ich gehe diesen Weg. Mögen meine Eltern einverstanden sein oder nicht. Ich gehe diesen Weg. Sollen doch meine Kinder denken, was sie wollen. Ich gehe den Weg weiter. Oder dass Gruppeninteressen vorherrschen, auch wenn sie gegen die Gesamtheit sind. Man muss sie durchsetzen. Jeder sieht auf seinen Weg. Und Jesus als der große Hirte der Schafe ist betrübt darüber, dass jeder seinen Weg geht, statt den Weg Gottes. Der Weg Gottes wäre ein Weg der Harmonie mit Gott und letztlich auch untereinander. Er möchte die Schafe zurückgewinnen für einen gemeinsamen Weg Gottes. Und das ist nur möglich durch Vergebung, dass Gott diese falschen Wege vergibt. Und Vergebung in der Bibel hängt immer mit Blutvergießen zusammen. Im Hebräerbrief steht, Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Wenn Gott vergeben möchte, muss Blut fließen. Deshalb gab es damals in Israel so viele Opfer. Deshalb opfern vielleicht auch viele andere Völker Tiere, obwohl sie nicht mehr genau wissen, warum sie das eigentlich tun. Vielleicht ist da noch so eine ferne Ahnung dahinter, dass Gott einmal durch das Blut von Tieren Sünde vergab oder bedeckte. Obwohl die Völker, die heute Tiere opfern, gewöhnlich das ja irgendwelchen Dämonen und Geistern opfern. Jesus selbst hat sein Blut vergossen am Kreuz. Als er dort hing, starb er nicht mit den Worten, es ist zu Ende, sondern es ist vollbracht. Und er sagte, ich habe jetzt die ewige Vergebung Gottes für alle Menschen vollbracht, indem ich mich selbst als Opfer Gott gegeben habe. Insofern steht es hier, der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe mit dem Blut eines ewigen Bundes von den Toten wiedergebracht hat, unseren Herrn Jesus. Das ist fein, dass wir von Gott eine ewige Vergebung haben. Ewig heißt, dass er uns die Dinge auch in Ewigkeit nicht nachrechnet, wenn sie vergeben sind. Und dass dieser Christus von den Toten wiedergebracht wurde. Das ist wichtig. Alles, was wir so machen, reicht höchstens bis an den Rand des Todes heran und dann ist Schluss. Das ganze Guinness-Buch der Rekorde reicht nur bis an den Rand des Todes. Dann kann man es ruhig mit in den Sarg werfen, vielleicht irgendeinen Sargrekord noch aufstellen, den man noch reinschreibt und es dann verfaulen lassen. Alle menschlichen Leistungen reichen nur bis zum Tod. Gottes Leistungen reichen über den Tod hinaus, in die Ewigkeit. Und hier steht, dass ein ewiger Bund da ist durch Jesus. Wenn wir mal die Bundesschlüsse in der europäischen Geschichte beobachten, die es gab. Da gab es mal einen Bund zwischen diesem und jenem Land für ein paar Jahre. Dann ist er zerbrochen. Vielleicht haben sogar die Leute hinterher wieder Krieg gegeneinander geführt, obwohl sie vorher einen Bund miteinander hatten. Menschliche Bünde bis hin zum Bund der Ehe zerbrechen oft. Von diesem Bund Gottes heißt es, er ist ein ewiger Bund, das heißt eine Qualität, die nie zu Ende ist, die immer Harmonie verbreitet, bis dorthin, wo die Zeit aufhört. Und das ist großartig für jeden von uns, auch für junge Leute, zu wissen, ich habe eine ewige Harmonie mit Gott durch Jesus. Mancher sucht mehr die Harmonie mit Menschen, das ist ja auch gut, aber das beides gehört zusammen. Dieser Gott des Friedens ist einmal vom Wesen her Frieden. Frieden könnte man mit Harmonie übersetzen. Der Gott des Friedens ist ein Gott der Harmonie. Harmonie ist eine positive Übereinstimmung, die wohlklingend ist. Er ist vom Wesen her Harmonie und die Gabe, die er schenkt, ist auch Frieden, auch Harmonie. Und zwar in Jesus. In diesem ersten Vers, was Gott für uns tut, könnten wir also sagen, Christus für uns ist nämlich am Kreuz gestorben. Das ist der erste wesentliche Satz im Glauben, was Christus für uns getan hat. Und dann kommt in dem nächsten Vers der zweite wesentliche Satz, nämlich was Christus in uns tut. Da heißt es, er möge euch tüchtig machen, in allem Guten seinen Willen zu tun. Und in uns schaffen, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Er möge euch tüchtig machen. Christus in uns. Die Frage, wie macht Gott einen Menschen tüchtig? Wo fängt er da an? Fängt er bei den Muskeln an? Gibt es da irgendwie so Muskelzusammenziehungen in den Armen oder in den Beinen? Oder wie läuft das? Oder fängt er in der Vorstellungskraft an, im Gemüt? Im inneren Menschen? Ist Gott verantwortlich, wenn es in meinem Leben klappt? Oder ist er verantwortlich, wenn es nicht klappt, weil es ja heißt, er macht euch tüchtig und wenn ich da nicht tüchtig bin, lieber Gott, hast du dann versagt? Oder fängt er wo ganz anders an? Wir waren als Familie gerade Skilaufen und da möchte ich ein Beispiel davon bringen. Viele Leute beobachte dabei, unter anderem ein kleines Mädchen von 3 Jahren. Die lief Ski, die standen so ein bisschen schräg zueinander und da fuhr sie so den Hang in so Bögelchen runter. Und man merkte irgendwie, die strahlt Selbstvertrauen aus. Zwischendrin fiel sie mal hin, das störte sie gar nicht, guckte zu den Eltern, stand auf und fuhr weiter. Und so fuhr sie diesen Hang runter und freute sich. Im selben Hang sah ich ein anderes Mädchen runterfahren, vielleicht war sie 10 Jahre älter, ungefähr 13, schätze ich. Die fuhr so ähnlich, die hatte die Skier auch öfters so, ein klein bisschen schräg, schon ein bisschen mehr parallel, fiel auch öfters mal hin und heulte fast die ganze Zeit. Die heulte sich so den Hang runter, bis sie unten war. Und ich sagte, die fuhren beide ganz ähnlich. Nur das eine Mädchen strahlte Selbstvertrauen und Freude aus und die andere Kummer und Ängstlichkeit. Es war derselbe Hang, ungefähr der ähnliche Fahrstil, aber ganz verschiedene Einstellungen. Und es ist klar, welches von den beiden Mädchen glücklich war, braucht man kaum zu fragen, das Kleine. Und welches unglücklich war, braucht man auch kaum zu fragen, das Große. Wenn Gott ansetzt, um uns tüchtig zu machen, dann wird er dort ansetzen, wo dieses kleine Mädchen ist. Dieses kleine Mädchen strahlte Vertrauen aus. Vertrauen in seine sehr begrenzte Kunst, Ski zu fahren. Ein gewisses Vertrauen auch in seine Eltern. Sie guckte öfters mal, ob sie zuschauen und ob sie mitkommen. Und so fuhr es diesen Hang runter. Ich las in diesem Urlaub etwas über den König Hiskia in der Bibel, ein jüdischer König. Von ihm heißt es in 2. Könige 18, auf den Herrn, den Gott Israels, vertraute er. Und dann heißt es, es war kein jüdischer König vor ihm noch nach ihm, der so auf den Herrn vertraute wie er. Und dieser König Hiskia musste allerlei durchmachen, aber er kam überall durch mit seinem Vertrauen auf den Herrn. Das heißt, wenn Gott uns tüchtig machen möchte, fängt er nicht bei den Muskeln an, sondern er fängt bei unserem Vertrauen an zu ihm. Dieser König Hiskia, der musste ein Land wieder aufbauen, was völlig zerstört war. Sein Vater war ein religiöser, gottloser Mann. Man kann ja religiös und gottlos gleichzeitig sein, indem man die falschen Glaubensziele verehrt. Und das Land war völlig kaputt, die Armee war kaputt, die Wirtschaft war kaputt, die Religion war kaputt, alles war kaputt, die Moral auch. Und da musste dieser junge König anfangen und aufbauen. Es gibt manche Leute, die sagen, bei mir ist auch so ziemlich alles kaputt. Familie kaputt, Moral kaputt, Gesundheit kaputt und was weiß ich, was sonst noch, vielleicht die Finanzen noch. Und sowas Schlimmes gibt es ja bei niemand anders mehr, wie bei mir. Eigentlich wiederholt sich alles. Es gibt keinen, der Probleme durchmacht, die nicht vor ihm schon ein anderer durchgemacht hätte. Und wenn er ganz am Boden liegt, gibt es nur noch eine Möglichkeit, dass er aufsteht. Noch weiter zu liegen kommen kann er eigentlich nicht, weil er schon ganz unten ist. Und dieser König Hiskia, der hat im Vertrauen auf seinen Herrn am ersten Tag seiner Regierung den Tempel geöffnet, das heißt sein Leben Gott geöffnet, und dann ist das Land aufgebaut. Zwischendrin kam ein König, der hat sein Land erobert. Ein assyrischer König hat sein ganzes Reich erobert, nur die Hauptstadt nicht. Die hat er nicht einnehmen können. Und der Hiskia sagte, Leute, vertraut auf den Herrn. Und sein ganzes Land war schon erobert, nur die Hauptstadt nicht. Und wahrscheinlich wurde die einige Wochen, wie soll man das sagen, umgeben von diesen Feinden. Sie haben sie bedroht von außen. Aber dann kam ein Engel des Herrn und hat in einer Nacht 185.000 Assyrer erschlagen. Ein einziger Engel. 185.000 assyrische Soldaten. Und daraufhin musste der König mit seiner nicht mehr vorhandenen Armee wieder nach Hause ziehen und wurde dann in Ninive, in der Hauptstadt Assyriens, von seinen eigenen Söhnen umgebracht. Das heißt, dieser König hat sein Vertrauen in einer ganz schwierigen Lage bewährt und Gottes Sieg erfahren. Ich meine, noch mehr ein Land erobern bis hin zur Hauptstadt kann man es kaum, aber es wurde wieder ganz frei. Später wurde er todkrank. Gott schickte ihm sogar einen Propheten und sagte, hör mal, mach dein Testament, ordne alles, was wer kriegt und wie das alles läuft, denn du musst sterben. Ich meine, das ist sehr schlimm, wenn man so mit 40 vielleicht sterben müsste. Aber er betete dann zu Gott und sagte, ich habe dir doch vertraut und deinen Willen getan, warum soll ich jetzt sterben? Und sagte Gott, gut, ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Das heißt, er hat durch Gebet Heilung erfahren und Wiederherstellung seines Lebens. Und immer stand dahinter Vertrauen. In diesem Fall auch ein Vertrauen, das geweint hat. Er hat geweint und gebetet. Aber vertraut. Zu Jesus kamen einmal Menschen und sagten, die waren ganz begeistert von ihm, fragten, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Wir würden gerne mal so richtig was tun. Wir haben gesehen, was du alles tun kannst für Gott. Und jetzt wollen wir auch was tun. Johannes 6 steht diese Geschichte. Und da sagt Jesus, ja, wenn ihr was tun wollt, das ist das Werk Gottes, jetzt muss man gut zuhören, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den jener gesandt hat. Die wollten also etwas für Gott tun. Und was sagt er? Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den jener gesandt hat. Das heißt, dass ihr an mich glaubt. Was sollten sie also tun? Gar nichts. Sie sollten vertrauen, und zwar Jesus. In der Bibel stehen viele solche zusammengesetzten Bezeichnungen wie Werk Gottes, Liebe Gottes, Gnade Gottes. Und soweit ich die Bibel verstehe, ist dieses Gottes ist ja Genitiv, rein grammatisch. Werk Gottes, Gott ist Genitiv. Aber ist jetzt Gott Ziel dieses Werkes? Oder ist er Urheber des Werkes? Soweit ich die Bibel verstehe, ist in diesen zusammengesetzten Worten Gott immer der Urheber. Er ist das Subjekt. Wenn es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen, dann heißt es nicht nur die Liebe zu Gott, sondern die Liebe von Gott ist ausgegossen in unser Herzen. Wenn es heißt, das ist das Werk Gottes, das ihr an jenen glaubt, das heißt, das ist das, was Gott in euch wirkt, durch sein Wort, dass ihr an ihn glaubt. Und es ist großartig. Tüchtigkeit für Gott fängt immer mit Vertrauen an. Matthäus 9, Vers 29 steht ein wichtiger Satz. Euch geschehe nach eurem Glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben. Das heißt, nach eurem Vertrauen. Es gibt Leute, die ein großes Vertrauen haben, so wie dieses kleine Mädchen, zu seinem Können, diesen Berg runterzukommen. Es gibt Leute, die ein großes Vertrauen zu Gott haben. Andere haben ein kleines, aber wachsendes Vertrauen. Ich las von einer Geschäftsbesprechung führender Geschäftsleute. Da war einer dabei, der war immer so, der sah immer die Schwierigkeiten. Immer nur so die Hindernisse. Und kam nicht richtig vorwärts, war sehr aufgeregt und nervös. Und dem zeigte ein anderer führender Geschäftsmann eine kleine Karte, sagte, das ist mein Wahlspruch, können Sie auch mal lesen. Und da las er, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das las er laut vor in einer Geschäftsbesprechung, hatte nichts Christliches im Hintergrund. Und sagte, das ist mein Wahlspruch, mit dem komme ich gut durch und den würde ich Ihnen auch empfehlen. Vielleicht sehen Sie die Dinge dann etwas positiver. Und der andere nahm sich das ein Stück weit zu Herzen. Sein Wahlspruch, den viele haben, der Paulus hatte ihn als erster, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Mancher fängt seinen Tag so an, indem er das morgens schon im Bett betend durchdenkt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Es ist nur die Frage, was ist alles? Bin ich dann so ein Supermann, der alles vermag? Der Paulus meinte mit alles, ich vermag es, Überfluss zu haben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Kann ich einen Überfluss genießen? Ich vermag es, Mangel zu haben, sodass ich gar nicht mehr richtig weiter weiß und trotzdem weiß, Gott sorgt für mich. Es wäre gut, wenn das der Wahlspruch vieler würde von uns. Ich vermag alles, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich denke an den Torhüter der Eishockey-Nationalmannschaft von Deutschland, der ein Christ ist. Und seine Mannschaftskollegen sagten von ihm, er ist der ruhende Pol für uns. Das ist wichtig. Er ist der ruhende Pol. Nicht nur bei Spielen, die wir gewinnen, auch bei solchen, die wir verlieren. Ich vermag alles, heißt ja nicht, ich vermag immer nur zu siegen in jeder Lage, sondern ich vermag es auch bei verlorenen Spielen, diesem Herrn zu vertrauen und ruhig zu bleiben, ohne den zu beschimpfen, dass er versagt hat und jenen zu beleidigen und den zu provozieren. Ich vermag alles. Es wäre schön, wenn wir das sagen können. In der Schule gibt es viele von euch, die haben Fächer, in denen sie hervorragend sind, ohne etwas dafür zu tun. In dem Fach können sie sagen, oh, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und dann gibt es Fächer, in denen sind sie gar nicht hervorragend, sondern richtig bescheiden. Manchmal sogar fast unter dem Strich. Und dann zu sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, hieße, ich vermag sogar für diese Fächer zu arbeiten, weil er mich mächtig macht, obwohl ich gar keine Lust dazu habe. Ich vermag es trotzdem, weil er mich mächtig macht, Christus. Es wäre gut, es einfach einmal auszuprobieren, dieses Vertrauen zu Gott, der mich stark macht, in Dingen, wo es mir ohnehin leicht fällt und in Dingen, wo es schwierig ist für mich, der durch Vertrauen mich weiterführt. Das Gegenteil von Vertrauen sind Sorgen. Sorgen ist eine Art destruktiven Denkens, zerstörerisches Denken, das der Liebe und Fürsorge Gottes genau entgegengesetzt ist. Das Gegenteil von Vertrauen sind Sorgen. Jeder von uns kennt Sorgen. Ich vermute, dass viele unter uns Sorgen haben. Sorgen haben den Charakter, dass sie sich in Gedanken hunderte von Malen, wenn es sein muss, auch tausende von Malen wiederholen. Dass man immer wieder das Gleiche denkt, immer wieder dieselben Befürchtungen hat, dieselben Vorbehalte. Und dann ist es gut und wichtig, Sorgen abzubauen. In dem Philipperbrief steht, Kapitel 4, Vers 6, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Das heißt, dass wir betend anfangen, einzelne dieser Sorgen Gott zu öffnen, sodass er uns anfängt, Vertrauen zu schenken, dass wir mit ihm das Beste an diesem Punkt erreichen, dass er hindurchführt. Sorget euch um nichts. Sorgen wiederholen sich hunderte und tausende Male im Gedächtnis. Und dann ist es wichtig, das ist keine Art von Selbsthypnose, dass wir auch positive Inhalte, nämlich Glaubensaussagen Gottes, vielleicht einige zigmal in Gedanken wiederholen können. Dass man ruhig vielleicht auch einen Tag beginnt, in dem man fünfmal sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wenn die Sorgen hunderte von Mal denselben Gedanken produzieren, warum sollte man nicht auch eine positive Aussage einige Male wiederholen, um sie sich richtig einzuprägen, damit sie tiefer geht?